Also, hallo allerseits. Freut mich, dass so viele gewonnen sind. Das habe ich jetzt gar nicht erwartet bei so einem vielleicht eine Spur esoterischen Thema. Ich hoffe, dass ich auch keine falschen Erwartungen wecke. Werde gleich mal was dazu sagen. Anstatt einer Motivation, also eigentlich der exzellente Vortrag, den wir gerade eben hier, wo leider ein bisschen weniger Publikum hören können, hätte eigentlich schon Motivation genug sein können. Er hat schon mal gezeigt, was so alles schief gehen kann und was man irgendwie dagegen machen kann. Ich habe mal ein bisschen anderen Einstieg gewählt. Der eine oder andere wird kennen von Eric Brayment die Unix-Koans, wo gezeigt wird, dass man, wenn man sich in die Unix-Welt begibt, vielleicht nicht nur ein paar Programmierfähigkeiten haben soll, sondern auch eine gewisse Geisteshaltung, die dann natürlich wieder in die Programme einfließt. Unter anderem sollte man eben immer wissen, wie unperfekt man selber vielleicht ist oder das, was man geschaffen hat. Und unter anderem kam hier eben vor, als damals C erfunden wurde, dann hat der Programmierer verdammt zu Buffer-Overflows und Pointer-Fehlern und. Jeder, der mal mit C programmiert hat, weiß, was ich meine. Und die Frage ist, kann man nicht dagegen vielleicht mal etwas tun? Und das ist der Hintergrund, warum ich mal, naja, sagen wir einen Seitenaspekt angefangen habe, mit C zu beschäftigen, mit Rust zu beschäftigen. Hintergrund zu mir, damit Sie das Ganze ein bisschen einordnen können. Ich bin hier der lokale Professor für Betriebssysteme und in dieser Eigenschaft ist natürlich so irgendwie C, C++, muss sagen, ich bin da sogar ein bisschen konservativ, mehr C als C++, meine Sprache, so meine zweite Brot- und Buttersprache, wenn ich dann irgendwie auf die Schnelle was hinhacken soll, ist wahrscheinlich Python, aber ich habe mir auch alles Mögliche andere mal angeguckt, von Haskell über Forth, weil Bash natürlich kann man auch immer mal schnell was machen. Rust kenne ich noch nicht allzu gut. Ich habe angefangen, ich fange mal von der anderen Seite an. Letzten Sommer hatte ich mir ein kleines Projekt aufgesetzt für so ein Raspberry Pi mit noch ein paar Erweiterungsboards, ein kleines Betriebssystem, also sagen wir erstmal ein Betriebssystem-Kernel zu schreiben. Und um das ganze Ding ein bisschen spannender zu machen und selbst noch wieder ein bisschen was Zusätzliches zu lernen, habe ich beschlossen, das mal in einer neuen Programmiersprache zu schreiben, nämlich Rust. Bis zu dem Moment hatte ich noch keine Zeile in Rust geschrieben. Das heißt, ich bin seit guten Dreivierteljahr, jetzt sind es ein, zwei Monate mehr, jemand, der in Rust programmiert. Das heißt, wenn hier irgendwelche Rust-Gurus sitzen im Publikum, die Fragen dann an die richten, wenn das irgendwelche Spezifitäten sind und nicht unbedingt an mich. Ich erzähle hier mehr so ein bisschen, wie sieht das aus der Sicht von jemandem, der so ein bisschen Betriebssysteme was schreiben will, wie sieht da diese Programmiersprache aus, wie ist denn dieser Selbstfindungstrip, mal eine neue Sprache anhand eines solchen Projekts zu lernen. Okay, warum Rust? Naja, es geht nichts über eine gute Werbung. Und wenn man so auf die Rust-Webseite geht und dann schlägt einen entgegen, was ist denn irgendwo diese ganzen Kernfeatures? Wir haben moderne High-Level-Features mit Zero-Cost-Abstraktion. Zero-Cost-Abstraktion ist ein Begriff, der ja von C++ geklaut war. Ich glaube, Björn Strunstrup himself hat ihn irgendwie mal in die Diskussion geworfen. Sinngemäß heißt das, dass man, naja, es wird ein bisschen in der Community gestritten, was es genau heißt, aber nur für das bezahlt, was man auch wirklich nutzt. Also, dass ich nicht irgendwie großen Overhead für irgendwelche Features habe, wenn ich sie nicht gerade nutze. Und es heißt, dass ungefähr auf Bit-Ebene, wenn es geht, das rauskommt, was rauskommen sollte, wenn man es per Hand geschrieben hat. Das ist eigentlich ein hohes Claim. Weder C++ noch Rust kann das hundertprozentig für sich in Anspruch nehmen, aber beide zielen in diese Richtung. Und es soll, ich meine, hohe abstrakte Sprachen haben wir zu Genüge. Wer mal Haskell irgendwie programmiert hat, weiß, wovon ich rede. Es soll aber auf der anderen Seite, hier kann man es vielleicht besser sehen, genug Low Level sein, damit man es tatsächlich zu System, zu Betriebssystemprogrammierung nutzen kann. Okay, und darüber hinaus, und jetzt wird es interessant, soll es sicher sein, muss man sich dann überlegen, was sicher heißen kann, und es soll schnell sein. Über den letzten Aspekt will ich nicht zu viel erzählen. Wenn man mal die ganzen Diskussionen sieht, dann weiß man, dass damit nicht unbedingt die Geschwindigkeit der Übersetzung gemeint ist. Aber der Code war doch hinreichend schnell oder sogar sehr schnell. Aber das Geschwindigkeit war gar nicht mein Hauptziel, sondern ich wollte mal gucken, wie man mit Abstraktion und Sicherheit klarkommen kann. Okay. Vielleicht ist es mal ganz nett zu erzählen, was Rust alles nicht hat. Zunächst erstmal eine lange Geschichte. Es ist eine relativ neue Sprache. Die Version 1 ist vor noch nicht mal ganz 3 Jahren erschienen. Im Mai 2015, okay, davor gab es 0.0 blablabla Version immer, aber das war der erste, wo man gesagt hat, okay, ja, traut euch mal damit zu arbeiten. Das bleibt irgendwo, ein paar bestimmte Features bleiben stabil. Dazu muss man wissen, dass hier so ein Modell ähnlich wie bei Debian übernommen wurde. Es gibt so ein Stable Rust und dann gibt es ein Nightly Rust, wo irgendwie die ganzen Features immer ausprobiert werden, die vielleicht mal reinkommen und einige auch, die garantiert nie ins Stable kommen. Und dann gibt es noch so eine Zwischenversion, sozusagen ein Stable Rust Kandidat, der dann getestet wird, bevor diese Sachen dann ins Stable Rust kommen. Und seit dem Mai 15, wir sind im Moment bei der Version 1.24 angekommen, also 1.24.1 ist, glaube ich, am 1. März rausgekommen. Man sieht, da wird produktiv gearbeitet in diesen nicht ganz 3 Jahren, 24 Versionen. Okay. Also lange Geschichte ist das noch nicht, aber dafür eine relativ erfolgreiche. Ich habe gestern gerade eine Meldung gelesen, dass in einer von diesen Programming-Charts, welche Sprachen irgendwo gerade in sind und welche nicht, Rust doch kontinuierlich irgendwie nach oben steigt, auch wenn es noch nicht irgendwo in den Top 10 oder glaube auch nur in den Top 25 bei der jeweiligen Charts dort angekommen war. Okay, aber was hat Rust noch nicht? Und jetzt müssen die C-Programmierer sehr, sehr, sehr tapfer sein. Die C++-Programmierer, Verzeihung, die C-Programmierer nicht. Es hat keine Objektorientierung und es hat keine Exceptions. Und um jetzt zusätzlich auch noch die Java-Programmierung noch ein bisschen mehr zu schocken, es hat auch keinen Garbage-Collector oder eine VM. Also vieles nicht von dem, ich werde gleich noch gerade sagen, dass diese Statements gar nicht so hundertprozentig war. Aber viele Statements nicht, die viele Leute heutzutage als sozusagen die Grundvoraussetzung einer modernen Programmiersprache einsehen, das könnte hier ja auch, könnte man ja auch für C direkt aussagen. Also das könnte bisher auch C sein. Insofern, die Theoretiker würden immer sagen, gucken wir uns doch mal das Typensystem an, das sagt immer eine ganze Menge aus. Gucken, ich habe hier mal so ein paar von den primitiven Typen gelistet. Also Skalare, haben wir Integer mit festen Größen, gleich im Namen kodiert. Also I8 ist ein 8-Bit-Integer, U8 ist ein 8-Bit-Integer ohne Vorzeichen. Es gibt Gleitkommazahlen, es gibt noch Integer, die tatsächlich von der Größe, von der Plattform abhängen. Nämlich das E-Size und U-Size oder I-Size und U-Size, muss man ein bisschen konsistent machen, sind Integer, die so groß sind wie der größte Zeiger oder sagen wir die größte Adresse auf der jeweiligen Plattform in Bits. Das, was bei C so standardmäßig ist, ich weiß nicht, wie groß ein Integer ist, wenn ich nicht gerade Standard Int mit rein, Bibliothek reinhole, das ist hier nur für das I-Size und U-Size. So alles andere ist es wohl definiert. Es gibt jetzt auch Erweiterungen, die jetzt aber auch noch nicht in den Standard gemacht haben, mit I und U128. Okay, also insofern nicht viel Überraschendes. Wir haben sowas wie Arrays und dann haben wir Das ist neu, ein bisschen neu zumindest. Also ist überhaupt nicht neu, wenn jemand irgendwie mal Python oder sowas gemacht hat. Aber wenn man es mit C vergleicht, wir haben Tupels, also einen Aufzählungstyp, bei dem man verschiedene Typen intern mischen kann. Wir haben Slices, was so eine Art Sicht auf ein Array ist. Nicht ganz das, was man bei Slice in Python zum Beispiel kennt, aber so die, sie kriegen so ungefähr die Idee, wenn man das irgendwie bringt. Wir haben der Basiszeichentyp, wir sind, ja, das schließe ich dann doch schon irgendwie im neuen Jahrtausend, ist nicht mehr 8-Bit, sondern ist 32-Bit, damit wir dann UTF-32 irgendwie reinkriegen können. Und wir haben tatsächlich sowas wie einen String, tatsächlich, also aus solchen deklariert, was ja anders ist als in C, wo String ja mal bloß per Konvention irgendwie vereinbart ist, der aber erstmal als konstant ist, eigentlich so ein Spezialfall von den Slice. Und ich habe nochmal aufgerissen, obwohl es, wenn man es ganz streng nimmt, kein Basistyp ist, also kein primitiver Typ in der Sprache, sondern mit der Bibliothek ein bisschen eingeführt, ein Stringtyp, mit dem man tatsächlich auch ein paar so String-Operationen mehr machen kann. Eine der großen Probleme, die Newcomer bei Rust haben, wenn man so sich die ganzen Formen durchschaut, ist immer, wie kriege ich den einen Typ in den anderen ein und warum muss ich das denn überhaupt machen? Und sonstiges, ja, wir haben natürlich auch irgendwie unsere boolschen Werte. Wir haben sowas wie ein Void. Funktionen sind First Class. Also, das ist auch ein bisschen anders als in C. Da muss ich ja mal tricksen mit meinen Funktionspointern. Und wenn wir gerade bei Pointern sind, wir haben zwei Pointer-Typen. Also haben eigentlich einen Haufen Untergliederung von denen, aber zwei Haupttypen. Das sind einmal die Referenzen und das sind die sogenannten Raw-Pointer, die man tunlichst irgendwie vielleicht doch nicht nutzen sollte, weil man mit denen viele Schweinereien machen kann. Aber wenn man das sich anguckt, okay, Tupels, aber sonst könnte das immer noch so mehr oder weniger C sein. Also das ist noch jetzt nicht was, was ein so richtig vom Stuhl haut. Und wenn wir uns jetzt mal, jeder fängt mal an, ist hier das Motto, gucken wir uns mal so ein bisschen diese typischen Hello-World-Beispiele an. Ist vielleicht nicht mehr gar so sehr, wir hatten hier sowas wie ein Schlüsselwort, das heißt let, womit wir ein Variablen-Binding vereinbaren. Let klingt jetzt furchtbar nach Basic, aber glauben Sie mir, das ist ja, hat jetzt damit nicht allzu viel zu tun. Worauf man achten sollte, ist hier zum Beispiel, dass hier, obwohl man es machen kann, keine Typdeklaration notwendig ist. Also wenn es nicht ganz eindeutig ist, was dort irgendwie von welchem Typ eine Variable ist, zum Beispiel, weil man sie nicht gerade bei Gelegenheit gleich mit initialisiert, dann kann man dort die ganze Typannotation machen. Aber hier wird daraus selbstständig rausgekriegt, das ist so ein String-Slice, konstant, kann ich nicht ändern. Und wie man sieht, man kann wunderschön mit solchen Sachen, Spielereien wie UTF-8 arbeiten und so die Konsole, auf der man das dann ausgibt, auch entsprechend richtig eingestellt ist, kommt da tatsächlich dieser kleine Globus raus. Insofern ganz nett. Ja, die Ausgabe ist jetzt auch nicht so richtig überraschend. Die Formatierung ist entsprechend auch ein bisschen intelligent. Von den Python gewohnten oder von auch allen möglichen anderen Sprachen gewohnten geschweiften Klammern sind ein bisschen schöner als das, was man grundsätzlich vom C kennt. Auch hier kann man wieder Annotationen, Formatierung und Ähnliches machen. Wenn nicht, dann gibt es sozusagen eine Standardausgabe und das ist beim String überraschenderweise der Inhalt. Also das Ding gibt jetzt Hello World auf. Gucken wir uns mal ein zweites Beispiel an, was auch immer so aus Programmierkurs 1 ist, irgendwie eine einfache Rekursion. Wir definieren hier eine Funktion. Den Rückgabetyp kennt man aus Haskell, mit einem Pfeil dahinter geschrieben. Und in dem Moment, wo es 0 ist, wird 1 zurückgegeben, ansonsten wird nochmal selbst aufgerufen. Was hier spannend ist, das ist eine nicht Statement-basierte Sprache, sondern Ausdruck-basierte Sprache. Und das ist weitergezogen. Also auch dieses If ist ein Ausdruck. So ungefähr wie der trinäre Operator in C, Fragezeichen. Damit gebe ich sozusagen, kann ich if mitten in einer Zuweisung verwenden. Also let irgendwas, bei let ist nur Deklaration, wenn es irgendwas schon deklariert ist, dann steht es links gleich und dann if und irgendwas und dann, das ist syntaktisch vollkommen richtig. Insofern, es gilt auch für eine Funktion. Die Funktion gibt immer den letzten Ausdruck zurück. Ich brauche, wenn das letzte Ausdruck genau das ist, was ich zurückgeben will, keinen Return, hat die Sprache auch, aber überflüssiges Benutzen von Return gilt als unrostig. Also das findet man immer wieder in den ganzen Foren, wenn man guckt, wie wird denn etwas richtig rostig gemacht. Also rusty style. Und das ist ein Eindruck, selbst wenn man die Sprache halbwegs gut beherrscht, das heißt den Compiler davon überzeugt hat, dass sein Programm tatsächlich irgendwo laufen soll, heißt es noch lange nicht, dass man das Karma, also das, was die Leute dann als rostigen Programmierstil bezeichnen, wirklich richtig aufgenommen hat. Also man sieht wahrscheinlich beim Anfänger, wie ich das, also irgendwie bin am Anfang sehr, dass es eigentlich C-Code ist, der dann mit irgendwie mehr oder weniger Gewalt nach Rust irgendwie rübergebracht wird. Das braucht so ein bisschen seine Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat. Und übrigens, es gibt doch Objekte. Ja, es ist eine, ob Rust eine objektorientierte Sprache ist, gibt es große Diskussionen. Also ich habe einen Rant eines Java-Programmierers über Rust gelesen, weil er irgendwie sein Projekt mehr oder weniger 1:1 hier rüberbringen wollte und absolut nicht damit klarkam von dem, was hier eigentlich ein Objekt ist und wie man damit umgeht. Also um das ein bisschen aufzulösen, es gibt sowas wie ein Struct und ein Enum und sogar ganz neu eine Union. Also das ist jetzt erst, glaube ich, im Dezember oder so irgendwann jetzt reingekommen. Und das sind Erweiterungstypen, wie man sie auch aus C kennt und eben ähnlich wie in C++ kann man Methoden angeben zu einem typischerweise jetzt Struct. Struct ist also das ungefähr, was man bei C++ eine Klasse nennt oder eben auch mit dem Schlüsselwort Struct. Außer, dass es eben keine Klasse im Sinne der Objektorientierung ist. Wir kennen nicht so etwas wie Vererbung. Aber wenn man jetzt sowas wie diese ganze ich vererbe und so weiter mal für einen Augenblick ignoriert, dann können wir sagen, wir können Objekte in dem Sinne, wir wollen die Methoden nah an die Datentypen binden, können wir hier durchaus ausdrücken mit sowas wie Struct. Hier haben wir es mal gesehen, so typischer Fall. Ich habe ein Rechteck, das ist so eine Struct, die irgendwie eine Höhe und eine Breite hat. Und ich implementiere für Rechteck unter anderem die Funktion area und die gibt überraschenderweise jetzt das Produkt aus Breite mal Höhe zurück. Und wenn man das hier rausgeht, dann kann man sich jetzt mal selbst ausrechnen, dass da so ungefähr 150 rauskommen sollte bei diesem. Also nicht allzu überraschend. Was hat das nun mit dieser ganzen Objektorientierung auf sich oder Nicht-Objektorientierung? Es gab mal, auf einer Konferenz, wo der Erfinder von Java gefragt wurde, wenn Sie jetzt nochmal Java von Grund auf neu erfinden würden, was würden Sie denn anders machen? Und da war seine Antwort, naja, ich würde die Klassen rauslassen. Und als dann das dortige Gelächter etwas verhallt war, untersetzte es das. Und er sagte, was ich machen würde, wäre Vererbung und Beziehung ausschließlich über Interfaces darstellen. Keine Klassenvererbung. Und das ist sozusagen, diese Idee ist in Rast realisiert. Wenn man so will, die haben ein Konzept, was man als eine Art statisches Ducktyping bezeichnen könnte. Diejenigen, die irgendwie mal Haskell gelernt haben, die kennen das ungefähr unter dem Konzept, der ist nicht ganz 1:1, aber der Typenklasse. Ich kann schlicht und einfach Interfaces definieren, also das heißt hier nicht Interface, bloß irgendwie versteht man es gleich. Das heißt hier Trades. Und jetzt kann ich sagen, es soll ein Trade zum Beispiel, wenn wir gerade beim Ducktyping sind, dann eben ein Trade Quack geben. Und jetzt habe ich meine Strukturen, zum Beispiel hier meine Ente. Ich habe mal jetzt nichts weiter bei der Ente drin oder dem Papagei. Und jetzt kann ich diesen Trade für diese jeweiligen Strukturen implementieren. Also die Ente macht Quark, wenn man irgendwie die entsprechende Methode aufruft. Der Papagei macht auch Quark, wenn er eine Ente zufälligerweise kennt und sie damit nachahmt. Sonst macht er irgendwas anderes. Und wenn man sie jetzt aufruft, dann je nachdem, wie man den Papagei initialisiert hat, ob er irgendwie eine Ente kennt oder Ente nicht kennt, gibt was Unterschiedliches auf, wenn man die Quark-Methode ruft. Die Ente gibt immer Quark zurück. Wesentlich, beide Objekte antworten oder besitzen die Quark-Methode, obwohl sie in sonst keiner Relation, zu keiner Vererbung oder sonst was in diese Richtung zueinander stehen. Und das ist alles, womit Rust Beziehungen zwischen solchen Objekten aufbauen. Naja, natürlich, ich kann aggregieren, also ich kann irgendwie einen Struct in eine andere reintun, aber jetzt sozusagen auf, was man sonst Klassenkonzepte oder Ähnliches nennt, da ist das so ziemlich alles, was wir hier machen können. Und wenn man jetzt scharf drüber nachdenkt, was man machen will, dass man eigentlich Beziehung ins Verhalten steckt und Verhalten sich über Methoden ausdrücken, ist das praktisch für alle Zwecke hinreichend. Man muss bloß sein Denken immer mal umstellen, wie man jetzt gewohnt ist, seine Architektur zu strukturieren. Okay. Und dann hat Rust noch jede Menge andere tatsächlich High-Level-Feature. Ich habe dir jetzt bloß mal so ganz kurz ein paar aufgelistet. Sowas wie Summtypen. Hinter diesem harmlosen Wort des Datentyp Enum, der ja unter C, naja, so ein recht klägliches Dasein irgendwie ein bisschen fristet, weil er nicht so richtig typensicher ist und im Endeffekt bloß ein verkappter Integer ist und wir irgendwie eine Namensraumverschmutzung haben, weil wir den. Der ist hier hier haben wir auch einen Enum, aber extrem viel machtvoller. Das Enum steht hier für ein, ich glaube, der typentheoretisch richtige Ausdruck heißt Summentyp. Ich bin kein Theoretiker, insofern nageln Sie mich nicht fest, oder algebraische Datentyp als noch Oberbegriff, wo ich sagen kann, mein Objekt kann verschiedene Typen annehmen. Es kann entweder eben, nehmen wir mal hier so ein Web-Event sein, ein Event, das einfach bloß seinen Namen hat. Ich habe eine Seite geladen oder ich habe eine Taste gedrückt, dann brauche ich natürlich irgendwie, welche Taste das ist, dazu. Also es wird parametrisiert. Oder einen ganzen String oder einen Klick, wo ich die Koordinaten habe. Und je nachdem, wie ich das Objekt initialisiere, diesen Typ hat das dann auch. Ich meine, klar, in C würde man jetzt einen Struct machen, wo man irgendwie kombiniert aus irgendwo ein Marker und einer Union. In der Union würde man die ganzen verschiedenen Typen reinmachen. Dem Marker würde man sagen, welchen Typ hat man dann? Und dann müsste man immer abfragen zur Laufzeit. Da hätte man plötzlich ein Overhead. Der Rust-Compiler löst das vollständig zur Übersetzungszeit auf. So, dass man sich, das ist so eine von diesen versprochenen Zero-Cost-Abstraktionen. Er stellt Typensicherheit für solche Summentypen her, ohne dass man das nachher auf der Assembler-Ebene dann noch irgendwie da große Abfragen sieht, welche das denn irgendwie ist. Also, das ist, und nachher kann man das wunderbar übernehmen und dann kann man, kommen wir gleich noch drauf, relativ clever abfragen, welchen Typ das denn eigentlich entspricht und dann entsprechend sich auch verfahren. Es gibt Generics. Und damit kann man einen Haufen Probleme ganz gut lösen. Also, wie üblich, wie man es aus der generischen Programmierung kennt, und auch die Notation ist von C++ weitgehend geklaut, diese spitzen Klammern. Wenn ich jetzt sowas wie eine Maximum- oder Largest-Funktion haben will, dann kann ich einfach sagen: Ja, für diesen Typ definiere ich etwas, wo eine Liste mit Elementen von diesem Typ mir übergeben werden und gebe dann das größte Element aus der Liste zurück. Für C++-Programmierer ist die Syntax nicht allzu überraschend. Ich meine, Template-Schreibweise ist ein bisschen umständlicher, aber sowas kennt man. Und dann kann ich tatsächlich hier so einmal einen Zahlenvektor geben oder einmal einen Zeichenvektor und kriege dann immer das größte Element zurück. Implementierung will ich gar nicht hier zu groß sagen, aber auch da kann man relativ weit mit dem Generic kommen. Ein ganz spannender Punkt. Upsala. Ich hoffe, die Leute, die im Stream sind, haben jetzt nicht irgendwo Ohrenknacken. Sind die Optionals. Wer schon mal in so einer Sprache wie Swift oder sowas programmiert hat, kennt diese Sachen. Ist hier ein ganz, ganz häufig angewendetes Konzept, was in Wirklichkeit eigentlich nichts weiter als eine Kombination von unseren Enums und den Generics sind. Ich kann, oder machen wir umgekehrt, bei einer C-Funktion habe ich ja häufig das Problem, ich muss jetzt sowas wie ein Fehlertyp zurückgeben. Dann gebe ich irgendwie mit Hilfe eines Pointers den eigentlichen Wert zurück und dann über das Ganze einen Fehlertyp oder ich muss mir irgendwie überlegen, wie ich sonst meinen Fehlerzustand nach außen kommuniziere. Hier kann ich das sehr schön machen. Ich sage, ich gebe ein Element von dem und dem Typ zurück. Optional, zum Beispiel in dem Fall hier, nehmen wir mal, ich will eine Liste durchsuchen und will gucken, ob ich das den und will den Index des Elementes wieder zurückkriegen. Wenn er da drin ist, dann wird er mir als USize zurückgegeben. Und zwar nur, wenn er drin ist. Wenn nicht, dann kriege ich bei den Optional None zurück. Kann ich dann gleich als Fehler oder als Information, es ist, Fehler ist es ja nicht, es ist ja was ganz Valides, dass ich da kein das Element nicht drin habe, kann ich das als None zurückgeben. Und damit kann ich auch wieder ein bisschen Typensicherheit erzielen. Ich muss jetzt nicht mehr so viel nachdenken. Ja, kann das jetzt auch ein negatives eventuell sein? Dann darf ich meine negativen Werte nicht als Fehlerwert vereinbaren, etc. Nee, das kann man hier sehr schön rein ausdrücken. Und wenn man das dann jetzt hier von außen verarbeiten will, dann kommt das nächste nette Feature. Ich kann sowas wie Pattern Matching machen. Also angenommen, ich habe jetzt dieses Element gefunden, ich rufe jetzt gerade die Funktion von oben auf, dann habe ich als ein, ja, wie würde ich es ausdrücken, ein sehr hochgezüchtete Mehrfachfallauswahl, wie man sie auch schon aus C kennt, das Match. Ist es denn jetzt ist die Rückgabe jetzt tatsächlich ein Element? Ist es Sum i? Dann sieht man, es wird sofort eine Bindung der Variablen vorgenommen. Dann kann ich zurückgeben, die Position ist die und die. Oder ist es None? Dann weiß ich, ich habe es nicht gefunden, ist nicht in der Liste. Kann es klar unterscheiden. Und wenn ich jetzt irgendwie einen beliebigen Summentyp habe, kann ich jetzt alle Fälle damit abklappern. Aber so diese Typen, Pattern-Matching ist nur eine Variante. Ich kann sehr, sehr viele verschiedene Varianten hier immer matchen. Und wenn ich da solche Parameter habe, kann ich die nebenbei dann immer gleich binden. Also wenn man das so irgendwie mit dem klassischen C vergleicht, wo man bei jedem Case immer noch mal ganz gucken muss, habe ich denn das Break jetzt vergessen oder nicht vergessen? Das ist das hier viel schöner. Schon allein, weil der Rust-Compiler bitteschön darauf achtet, dass ich vollständig alle Varianten abgedeckt habe. Wenn es irgendwie so etwas wie ein Default geben soll, muss ich das sozusagen, was mich überhaupt nicht interessiert, muss ich das hier erwähnen. kann ich erwähnen, aber wenn ich es nicht durchgehen lasse, ist das schon ein Compilerfehler. Und es gibt noch viele Features, die man auch aus anderen Programmiersprachen kennt. Das sind Iteratoren, die im Endeffekt nichts weiter sind als irgendwo eine bestimmte Klasse, hätte ich jetzt beinahe gesagt, also eine Menge von Traits, wo ich ein Objekt dazu sagen kann, dass er sich wie irgendwo ein Aufzählungsobjekt verhalten soll. Es gibt Closures, also Funktionen, die Variablen mitnehmen und die ich so ad hoc aufrufen kann, also im Stil einer funktionalen Programmierung, was man, wenn es geht, auch immer machen sollte. Es wurde gezeigt, dass hier auch wieder so Zero Abstraction, dass teilweise so ein funktionaler Programmierstil schneller ist, als wenn ich das zu Fuß imperativ runter programmiere. Also ich habe sowas wie MapReduce und all die hübschen Spielereien, die wir so aus dem funktionalen Gebiet kennen und die auch in die imperativen Sprachen alle rübergerutscht sind, die sind hier auch bei. Und man sollte sie tunlichst auch anwenden. Man hat statt ein Namespace-System, ein Modulsystem, was so ein bisschen in diese Richtung geht, was auf Anhieb nicht ganz einfach zu verstehen ist, bestimmte Vorteile bietet. Man hat, was ein schönes Feature ist, sichere Makros. Also das, was wir vorhin gesehen haben, sowas wie Printeln, also Printline mit einem Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen zeigt, dass das in Wirklichkeit ein Makroruf ist. Aber diese Makros sind typensicher. Also es ist nicht so, wie man das aus C-Makro kennt. Hier wird ein bisschen Textersetzung gemacht und dann haben wir das Problem, wenn plötzlich die Variable, wo ich eigentlich gedacht hatte als Makroprogrammierer, dass zwei verschiedene sind, bei beiden die gleichen sind und ich irgendwelche Seiteneffekte habe. Nee, hier kann ich wirklich relativ sauber, sanitär, wird dann irgendwie häufig der Begriff benutzt, Makros nutzen und. Ich habe also einen Haufen High-Level-Konzepte, die ich jetzt aber gar nicht alle einzeln aufzählen will, weil ich noch zu was ganz anderem kommen will, nämlich den großen Claim: Sicherheit. Was heißt denn eigentlich Sicherheit? Also im programmiertechnischen Sinne. Ich meine, ich weiß, es ist jetzt weder Safety noch irgendwie Privacy oder sowas unbedingt gemeint, sondern dass ich Schwierigkeiten habe, Fehler zu machen. Das übersetzt sich typischerweise in sowas wie Typensicherheit. Also Rust ist eindeutig wesentlich stärker getypt als sowas wie C. Ich muss jeden Cast explizit machen. Praktisch jeden, also gibt ein paar Ausnahmen. Und selbst dann sind die meisten nicht erlaubt, um das mal. Nein, das ist nicht gar so schlimm, aber so ein bisschen richtig. Speichersicherheit. Das kennen wir alle aus C. Habe ich hier noch einen Dangling Pointer oder einen und so weiter und so fort. Und Nebenläufigkeitssicherheit, also wenn man so mal ein paar Stichworte gibt, was so Rust nicht hat, mehr oder weniger. Keine Segfaults, das ist so eine Art Versprechen. Kleiner Seitenaspekt, wenn man fies genug programmiert, so ein Betriebssystem eben schafft man das auch manchmal, aber das, wenn man irgendwo sich schön an die Sicherheitsrichtlinien hält, ist es praktisch ausgeschlossen. Also gar nicht hält, sondern nicht bewusst dagegen arbeitet. Das ist eben der Unterschied zu C++. Bei C++, wenn man hinreichend Programmierdisziplin hat und die ganzen Smart-Pointer-Konzepte hat, dann kann man auch wunderschön sicher und trotzdem hochabstrakt programmieren. Aber hier wird man dazu gezwungen. Es gibt fast keine Memory-Leaks. Es gibt praktisch keine impliziten Casts. Es gibt keine Reinterpret-Cast, wenn man nicht irgendwo das Gewehr auf den Compiler richtet. Es gibt kein Use-After-Free, kein Double-Free. Es gibt kein Buffer-Overflow. Es gibt insbesondere keine Dereferenzierung von Null-Pointern. Es gibt keine Race-Conditions und was alles da hinten noch dran ist. Das alles versucht der Compiler zur Übersetzungszeit zu verbieten. Und das ist die große Leistung von Rust. Aber das ist auch die große Problem für den Programmierer bis zum gewissen Grad. Ich werde mal ganz kurz über so zwei Konzepte reden, mit denen sich der Programmierer rumzuschlagen hat. Also diese Speichersicherheit wird durch den unter anderem durch den sogenannten Borrow Checker sichergestellt. Warum Borrow Checker? In der Terminologie von Rust ist eine Referenz auf etwas nehmen ein Ausleihen. Upsala, irgendwas gemacht. Das heißt, wir haben eine strikte entweder Move-Semantik, ich gebe mein Datum an jemand anderen weiter und dann darf der Erste um des Himmels Willen nicht weiter benutzen. Oder ich habe Referenzen drauf und dann wird sehr gut unterschieden, ist das eine Referenz, mit der ich dort auch verändern darf oder ist eine Referenz, mit der ich nicht verändern darf. Ganz nebenbei, wenn ich irgendeine Variablenbindung mache, ist der Standardwert erstmal, das Ding ist unveränderlich. Also im Sinne von funktionalen Programmierung, ich brauche ja eh nie irgendwie Werte zu verwenden. Nein, zu verändern stimmt jetzt nicht ganz hier, aber ich muss immer das Mute, für Mutable, deklarieren, wenn ich explizit etwas veränderlich haben will. Und dann gibt es so ein paar strikte Regeln. Zu jedem Zeitpunkt gibt es nur eins von beiden, irgendwo eine Lese-Schreib-Referenz oder nur Lesereferenzen, aber um Himmels Willen irgendwo nicht beides und jede Referenz muss stets gültig sein. Und das klingt schwieriger, als es ist. Nehmen wir uns mal so ein relativ einfaches Beispiel. Wir definieren uns eine Variable x, die den Wert 23 haben soll. Und wir definieren uns einen Zeiger auf diese Variable. Also eine Referenz. Hier, das ist klassische C-Schreibweise, wir dereferenzieren die Referenz und damit das Ding endlich den Wert 42 annimmt, addieren wir da 19 drauf. Bis dorthin ist alles gut. Und jetzt geben wir den Wert x auf. Und dann fängt er an, der Compiler uns eine solche Fehlermeldung auszudrucken. Ich habe versucht, hier an der Stelle x unveränderbar nochmal auszuleihen. Das geht doch nicht. Du hast hier schon mal eine veränderbare Referenz drauf. Du. Das geht hier nicht durch. Das ist relativ ausführlich, wie man sieht. Die Rust-Leute haben sich sehr, sehr viel Mühe gegeben, ausführliche Fehlermeldungen zu machen. Aber nehmen Sie mal ein 0815C-Programm und versuchen Sie es einfach bloß in die Rust-Syntax zu bringen. Der Borrow-Checker wird Sie killen. Und dieser Kampf, sich an diese, es sind ja gar nicht viele Regeln, aber vom Stil an diese Regeln zu gewöhnen, das ist eine ziemliche Herausforderung. Also es gibt irgendwie, da finden wir auch schöne Sprüche im Netz, gemäß der Borrow-Checker ist ein bisschen, manchmal ist es a bitch, aber eigentlich sollte man es umgekehrt, man soll es als einen guten Freund, der einen auf seine Programmierfehler hinweist, ansehen. Ich meine, wenn man hier mit sowas nicht klarkommt, cooles Feature von Rust-Compiler, den kann man sagen, was heißt denn das? Erklär dich mal. Dann kann man hier Fehlernummer nehmen, Rust-Compiler explain, den und den Fehler. Und dann, das ist hier nur der Anfang von dem Text. Dann kriegt man nicht nur den Fehler erklärt, sondern auch noch ein paar Vorschläge, wie man vielleicht drumherum programmieren könnte. Also versuch mal, dieser Erklärungstext ist hier gerade abgeschnitten, was man dann hier alles irgendwie versuchen sollte. Und in vielen Fällen hilft das dann auch, dann einfach das zu übertragen. Man muss bloß erstmal erkennen, dass das überhaupt irgendwie dann ein Problem ist. Aber das Ganze geht noch weiter. Jede Referenz ist zu jedem Zeitpunkt gültig. Es wird automatisch sowas wie irgendwie eine Bereinigung dann doch irgendwie durchgeführt, aber nicht eine klassische Garbage Collection, sondern im Endeffekt, wenn wir aus dem Scope fallen, dann wird es aufgegeben. Das kann man also wunderschön auf dem Stack machen. Aber jetzt gucken wir uns mal hier diese Funktion, diesen kurzen Code an. Wir haben eine Variable a gleich 100. Wir nehmen eine Referenz, die wir, hier sehen Sie wieder so schön, wie man aufrufen kann, indem man einfach einen Ausdruck eines Codeblocks zurückgibt. Und in diesem Codeblock setzen wir eine Variable b auf 200 und geben aber den Wert raus, den hier foo jetzt berechnet. Und foo übergeben wir a und b. Ist dieser Code sicher? Wer jetzt auf Ja tippt, hat, ich mache es mir positiv recht, und wer auf Nein tippt, hat auch recht. Das kann man nicht entscheiden. Ja, undefined in dem Sinne gibt es nicht, aber das ist genau das Problem. Wenn zum Beispiel mal ganz einfach i zurückgegeben wird, dann wäre das sicher, weil i zu dem a und das a außerhalb, wenn hier j zurückgegeben wird, wäre es nicht sicher, weil j an dieser Stelle die Gültigkeit verliert. Also spricht das b. Und jetzt wäre es eine schlechte Idee, dass man wirklich immer den kompletten Code untersuchen muss, selbst für irgendwie so einen relativ cleveren Compiler. Ein Spruch, den man jetzt findet, ist, Rust, das ist die Sprache, wo der Compiler cleverer ist als du. Wo habe ich ein Semikolon gemacht? Ah, hier. Das ist richtig. Nee, es kann sogar funktionieren. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, der wird ignoriert. Aber darauf wollte ich jetzt nicht hinaus. Muss ich nochmal überprüfen. Punkt ist, ich kann am Interface nicht erkennen, ob das eben korrekt oder nicht korrekt ist. Und da kommt ein Konzept rein, nämlich die Annotation von Lebenszeit. Und Lebenszeiten sind immer Bestandteil des Typs. Gott sei Dank kann man sie fast immer weglassen. Eben bloß in solchen Fällen nicht. Die werden hier so mit kleinen Apostrophs da rangepappt. Also hier foo, Apostroph a, sieht man, heißt irgendwie, wir definieren uns hier eine, nicht neu, sondern wir stellen fest, hier existiert diese Lebenszeit a. Und wir sagen, das ist die gleiche, die hier unsere Variable i hat und der Rückgabewert auch. Und damit garantieren wir sozusagen, dass das Ding lange genug überleben wird. Und jetzt muss man, wenn er sagt, okay, ich kann das die Entscheidung nicht treffen, mir fehlen hier irgendwie Lifetime-Annotationen, dann muss man die reinfügen. Und dann wird man irgendwie vielleicht andere Fehler finden, weil er sagt, ich finde jetzt kein Matching. Und der typische Spruch im Netz ist immer, um Probleme mit Lebenszeiten zu lösen, ist einfach noch mehr Lebenszeiten einzuführen. Es gibt auch noch eine Lebenszeit, die heißt Static, die sozusagen für das gesamte Programm gilt, die irgendwie so globale Variablen haben können. Aber man muss es berücksichtigen, relativ schnell. Und das ist so ein bisschen das Problem von Rust. Die Sicherheitsfeature kann man nicht umgehen. Die erzwingen eine relativ steile Lernkurve. Ich meine, in Hello World haben sie gesehen, das kann man sich hinsetzen und schreiben. Aber bis man irgendwie ein bisschen was Vernünftiges schreibt, muss man sehr viele Sachen auf einmal berücksichtigen. Wenn man das hat, dann geht's los. Aber bis man das hat, das kann teilweise ein bisschen frustrierend sein. Ich meine, und wenn man ist ja claim, wir können Betriebssysteme schreiben und da muss man dann vielleicht das eine oder andere vielleicht doch mal ignorieren. Man kann Unsicherheiten einbauen. Schlüsselwort unsafe. Mit dem Schlüsselwort unsafe darf ich Sachen machen, die ich sonst nicht machen darf. Allerdings nicht allzu viele. Und es nervt, wenn man dann ständig dann doch unsafe in seinen Text reinmacht, dann sollte man vielleicht seine Architektur, sein Programmierspiel ein bisschen überdenken. Also der Spruch gilt, Sie wissen ja, kennen ja vermutlich den Spruch, ist es mit C sich im Fuß zu schießen, ist sehr einfach, mit C++ ist es ein bisschen schwieriger, aber dann ist das ganze Bein weg. Und bei Rust kann man sich auch in den Fuß schießen, aber da muss man explizit sagen, ich richte jetzt die Waffe auf meinen Fuß. Und wie gesagt, man kann nicht alles damit machen. Also es löst nicht alle Probleme. Ich kann nicht einfach den C-Code nehmen, jetzt die Syntax übersetzen und ein großes unsafe. Dann ist es immer noch nicht. Das ist so. Also was ich machen darf, ist ein Raw-Pointer dereferenzieren. Das darf ich nämlich sonst nicht. Ich darf den Wert zuweisen, ich darf ihn bilden, sonst was. Aber die Dereferenzierung, das ist gefährlich. Ich kann eine Methode, eine Funktion als unsicher deklarieren. Und in der Bibliothek sind einige solche, unter anderem sowas, womit man ein dann doch Reinterpreting Cast machen kann. Aber wenn ich die nutze, dann bin ich selber unsicher. Ich darf schon sowas wie eine globale, statische, nicht konstante Variable überhaupt nicht benutzen. Sei denn, ich deklariere es in meinem Code als unsafe, weil mehrere Threads können darauf zugreifen und das müssen wir irgendwie unter Kontrolle haben. Union, Konzept relativ neu. Ungefähr das, was in C auch eine Union ist. Also Struct mit Überschreibung und so. Eine Komponente einer Union zu lesen. Achtung, das kann jemand anders vielleicht vorher überschrieben haben. Witzigerweise, Schreiben ist erlaubt, ist sicher, aber das Lesen davon gilt als unsicher. Und es gibt ein paar Traits, die da sind, die per se als unsicher dienen. Wenn ich meinen Objekten so ein Verhalten zusätzlich schenken will, ist auch das wieder unsicher. Mehr nicht. Alles andere Features bleiben auch bei unsafe Sicherheitsfeature gültig. Insbesondere ist der Borrow-Checker immer noch aktiv. Das heißt, selbst wenn ich unsafe benutze, muss ich mich mit dem Borrow-Checker rumärgern. Okay, wie sieht denn das jetzt Ganze tatsächlich, ich muss mich beeilen, aus Betriebssystemsicht aus? In meinem kleinen Projektor, erstmal cool, man hat tatsächlich den Zugriff auf Bitlevel. Also irgendwie gab es eine, was ist eine Systemsprache, sehr schwer zu definieren. Ich brauche ein paar elementare Typen, es darf nicht Fortran sein. Und es und bei der Erläuterung der Sprachkonzepte muss man nicht Kategorientheorie benutzen dürfen. Aber ansonsten, glaube, das trifft hier alles zu. Ich habe ein paar echt tolle Abstraktionen, die ich mir selbst bauen kann, die ich schon zur Verfügung habe, sodass damit der Code viel leserlicher wird. Ich habe, eigentlich steckt dahinter hier die LLMVM-Plattform, die Sie vermutlich kennen aus C-Lang. Die steckt da auch dahinter, womit man sich so einen Compiler bauen kann. Und damit habe ich automatisch alle Zielplattformen, die LLMVM standardmäßig unterstützt. Und wer sich damit mal beschäftigt hat, weiß, dass ich mir noch relativ schnell, indem ich eine Architekturbeschreibung mache, noch ein paar zusätzliche erfinden kann. Und es ist natürlich diese ganze Sicherheit, obwohl ich natürlich beim Betriebssystem sowas wie unsafe durchaus ab und an brauche. Aber der Teufel steckt trotzdem so im Detail immer mal. Zum Beispiel, Rust setzt in vielen Sprachfeatures, ohne dass man es wahrnimmt, viel mehr als irgendwie C, Features der Standardbibliothek voraus, seitens der Standardbibliothek. Und die habe ich natürlich nicht, wenn ich ein Betriebssystem schreibe. Also manche Sprachelemente setzen bereits eine Speicherallozierung voraus und ich habe natürlich keine Speicherallozierung, wenn ich noch kein Betriebssystem habe. Gott sei Dank gibt es da schon seit guten 2 Jahren, ist es glaube ich, oder so, also schon seit einiger Zeit eine Lösung. Es gibt eine sogenannte CoreLib, das ist sozusagen der Kern der Standardbibliothek, die mit den diese Feature nicht nutzt, wo ich ausschließlich auf dem Stack arbeiten kann und mit denen ich trotzdem einen ziemlich großen Sprachumfang habe, vielleicht die einen oder anderen Trait, den ich implementieren kann, etc. Okay. Dann habe ich gar nicht erwähnt, Rust eine ausgeprägte eigene Infrastruktur, die mithilfe dieses Cargo-Tools ziemlich cool ist. Unter anderem haben die ein Semantic Versioning, wo man die DLL-Hell, wenn man sie denn hat, gut lösen kann, weil im Prinzip jede Bibliothek Git Zweige, also ein Git-Directory ist und man irgendwie verschiedene Versionen einchecken kann und ich kann sagen, ich brauche Bibliothek so und der und der Version und dann wird mir das entweder aus Netz geholt oder wenn ich das lokal habe, daher geholt Und man kann durch das Semantic Versioning sagen, wenn sich die Hauptnummer ändert, dann habe ich irgendwie einen großen Break. Sonst, wenn sich eine Unternummer ändert, habe ich, also wenn es bloß die letzte ändert, habe ich das nicht. Das ist schon cool. Aber das hat ein bisschen andere Zielgrößen. Wenn ich dann Betriebssystem damit schreibe, dann versagt Cargo, wenn ich mir sowas wie eine neue Plattform, ich wollte den Pi jetzt nicht mit Sump-Befehlssatz machen und dafür stand das irgendwie als Architekturbeschreibung nicht zur Verfügung. Es gibt dann so ein Seitenprojekt Xargo, man sieht an den Namen, wo es abzielt, was im Moment nicht weiter gepflegt wird, aber relativ cool ist. Es gibt auch den Call, dass es in den Cargo die Funktionalität übergeht, was man arbeiten kann. Man braucht so ein paar, muss den Workflow doll drüber nachdenken mit Postlink-Aktionen und ähnlichem. So, dann je nach Architektur, bei mir der Arm, wird es insofern schwierig. Es gibt zwar sowas wie Calling Convention für 8086 bzw. sagen wir mal x86 Interrupts, aber nicht für ARM Interrupts. Dann muss man irgendwie die üblichen Tricksereien machen. Es gibt Gott sei Dank sowas wie Naked, allerdings nicht in den Standard-Rast, sondern nur in Nightly-Rast. Naked-Annotation und dann macht man ein paar Assembler-Bauten drumherum, dann kommt man da auch hin. Und es gibt keine feingranularen Optimierungen, wie man das jetzt hier zum Beispiel bei C-Lang oder GCC kennt. Ich mache mein Attribut und sage, diese Funktion, lass mal bitte die Finger von. Ich zeige das mal als Beispiel. Das hier zum Beispiel relativ am Anfang so ein Einstiegcode. Wer einen ARM kennt, der hat verschiedene Modi und jeder Mod hat einen eigenen Stack. Und was man typischerweise so macht, am Anfang erstmal die Stackpointer setzen, also schalte ich nacheinander verschiedene Modis an und setze einen Stackpointer erstmal auf die gleiche Adresse. Kann man nachher noch anders machen, aber weil man gemeinsame Nutzung machen will. So, also, und hier dieses Set-Mode ist nicht viel einfacher, als tatsächlich so einen Assembler-Befehl aufzurufen. Ist natürlich unsafe, Assembler gilt grundsätzlich als unsafe. Code funktioniert perfekt im nicht optimierten Mode und bringt einen Absturz im optimierten Mode. Also bei Übersetzung. Wenn wir uns das angucken, das ist der optimierte Assembler, dann sieht man, dass der Optimierer sämtliche Umschaltung zusammengemacht hat und sämtliche dann Stack-Loading zusammengezogen hat. Meine Lösung ist dann tatsächlich fast das Gleiche, aber hier zu behaupten, dass der Code, dass der Speicher schmutzig wird und dadurch nimmt er an, das sind Abhängigkeiten, die ich nicht anfassen darf. Aber solche feinen Granularitäten muss ich machen. Wäre viel einfacher, wenn ich hier eine Annotation machen würde. Optimierer, lass deine Finger von. Optimierer ganz sein lassen will man auch nicht. Das ist ein Faktor von mehreren Zehnerpotenzen von der Geschwindigkeit, oder sagen wir mal zumindest in Zehnerpotenzgeschwindigkeit. Das will man irgendwie jetzt einer Zehnerpotenz, so 1 zu 20 oder sowas. Okay. Und zum Schluss, was vielleicht am meisten mich genervt hat, ich brauche für Betriebssysteme Nightly. Und Nightly ist per Definition nicht stabil. Das heißt, so alle paar Wochen konnte ich mal irgendwie suchen, was gerade mir der Compiler wieder kaputt gemacht hat. Ich hatte den Ehrgeiz, irgendwie mit der letzten Version immer arbeiten zu können. Ich hätte es natürlich auch einfrieren können bis zum Ende des Projekts. Aber ich wollte sagen, ich bin auf den Stand der Kunst. Und da hat man dann eben Haufen Debug zu tun, die man selbst nicht irgendwie richtig zu verantworten hat. Fassen wir mal zusammen. Ich bin sowieso schon ziemlich spät dran. Ist eine mächtige Sprache mit netten Abstraktionen und übrigens auch einer sehr netten Community. Also mit eigenen Foren und die Leute sind da sehr nett. Und wenn man da mal sagt, der Compiler hat hier einen Regression-Fault, dann kümmern sie sich gleich wie wild darum. Das ist, übrigens, die gleichen Leute sind dort viel, viel netter als auf Stack Overflow, obwohl es wirklich teilweise die gleichen sind. Es ist eine sehr explizite Sprache. Also wahrscheinlich ist der Umfang an Zeichen wesentlich größer als an entsprechenden C++-Projekt oder so, selbst wenn man Templates und so macht. Aber wenn man erstmal die ganze Abstraktion verstanden hat, trägt das sehr zur Codelesbarkeit bei. Und ja, wenn man so die Ausgangsfrage macht, sie ist für Betriebsprojekte geeignet. Es gibt, gibt bereits ein ziemlich ausgereiftes Redox-Betriebssystem, was Und es gibt so einen schönen Blog von Philipp Oppermann, der da geschrieben hat, auf was für Probleme der am Anfang gestoßen ist. Also ich würde nicht unbedingt allen empfehlen, meinen Ansatz zu wählen und in die Sprache mit einem Betriebssystemprojekt zu starten. Man kann es machen, aber man braucht da, wie gesagt, da eine gewisse Frustrationstoleranz. Was man hier überhaupt braucht. Man braucht Zeit und Frustrationstoleranz. Ich würde sagen, ich bin weit davon entfernt, irgendwo RAS perfekt zu beherrschen. Ich würde, während ich sagen würde, Python konnte ich nach ein paar Wochen doch so hinreichend gut. Und kleiner Nebenaspekt, das hat jetzt nichts mit RAS, sondern mit dem Projekt zu tun. Die Raspberry Pi Hardware ist saumäßig dokumentiert. Wenn man versucht, mal Treiber zu schreiben, dann wird man das finden. Resümee: Entweder, wenn man dann tatsächlich sich einen Code schreiben will, dann macht man sich sehr, 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 sehr viele Gedanken über irgendwie Nebenläufigkeit, habe ich hier gar nicht erzählt, und irgendwo Speicherleaks und sowas, das ist schwer. Oder man lernt RAS, das ist auch schwer, aber wenn man das einmal gemacht hat, muss man das andere nicht immer wieder machen. Oder als persönliches Resümee: Ich werde RAS weiterhin nutzen für das eine oder andere. Mein kleines Betriebssystem wird weiterentwickelt für so Lehrzwecke und ähnliches. Ich bin leider in den Sommersemester, wo ich die Zeit hatte, nicht so weit gekommen, wie ich wollte, aber ich hoffe mal, ich werde es noch irgendwie schaffen. Und falls irgendjemand helfen will in dem Projekt oder wir haben auch andere coole Projekte, da sind wir Entwickler von einem Projekt, was wir haben, wo wir versuchen, mit Python ein Kernel zu entwickeln, auf MicroPython aufsetzen und ähnliches. Der ist herzlich eingeladen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.